das war unser klares Ziel jetzt noch, muss man einfach so sagen, in der Saison, weil ja, in der Liga wird es halt schwierig, unser Ziel mit Champions League irgendwie nur zu erreichen. Also so ehrlich muss man sein, dass das jetzt einfach in weiter Ferne ist. Meine Eltern sind jetzt nicht unbedingt aus dem Fußball. Wir waren nie irgendwie früher am Fußballplatz oder so von meinen Eltern aus, sondern nur, weil wir es wollten. Nach wie vor ist es für mich einfach unbegreiflich, dass wir mit unserer Qualität oder mit unserer Kaderqualität, wo wir einfach zu einer EM gehören, nicht hinfahren. Das war wirklich mitunter einer meiner bittersten Momente in meiner ganzen Karriere.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potzel. Präsentiert von FUPS.
Fünfzigtausend Leute im Volksparkstadion. Völlig wilde Spiele, sowohl in München als auch in Hamburg eben. Und am Ende steht das DFB-Pokalfinale fest. Es war ein wirklich völlig irres Wochenende. Und damit begrüße ich euch zu dieser neuen Folge Frauenfußball-Podcast. Mein Name ist Nina Potzel. Schön, dass ihr hier zuhört. Ich hoffe, ihr habt euch alle so ein bisschen erholt. Ich bin tatsächlich noch dabei. Ja, man hört es vielleicht ein bisschen. Meine Stimme ist etwas angeschlagen. Aber nicht nur meine Stimme, sondern auch meine Gesundheit. Also ja, ich habe zwar ein bisschen viel geschrien, aber so viel dann doch nicht. Also es ist auch so ein bisschen eine Erkältung. Aber das hindert uns nicht dran, auf dieses Wochenende zurückzuschauen. Total irre, es hat super viel Spaß gemacht, historisch allemal und einfach wirklich. DFB-Pokal-Halbfinale hat geliefert in beiden Spielen. Sowohl Bayern gegen Hoffenheim als auch Hamburg gegen Werder Bremen. Also da ist eine Menge zu besprechen. Das tun wir auch gleich. Nach dem Interview der Woche, dann schauen wir auch auf den DFB-Kader für die anstehenden Länderspiele gegen Schottland und was alles noch so los gewesen ist. Aber vorher habe ich tatsächlich gesprochen mit einer der Personen, die involviert war in dieser Absurdität, die das Wochenende gewesen ist. Allerdings nicht in Hamburg, sondern eben in München.
Vom Feld ans Mikro.
Sie ist Österreichs Fußballerin des Jahres 2022, erreichte im selben Jahr mit der österreichischen Nationalelf das EM-Viertelfinale und wechselte zur TSG Hoffenheim. Da schoss sie in ihrer ersten Saison 10 Tore in 19 Spielen und wurde allerdings auch durch Verletzungen immer wieder ausgebremst. Mittlerweile ist sie zurück und stand mit ihrem Verein im Pokalhalbfinale am Samstag. Das besprechen wir natürlich alles. Herzlich willkommen also Julia Hickelsberger.
Hallo.
Ganz kurz erstmal, um das klarzustellen, weil sich das viele bestimmt fragen. Ich habe dich auch gerade im Vorgespräch schon gefragt, was es mit deinem Nachnamen auf sich hat. Weil eigentlich heißt du Hickelsberger Füller, aber auf deinem Trikot in den sozialen Medien steht überall nur Hickelsberger, ne?
Genau. Ja, also gibt keinen großartigen Hintergrund. Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall nicht verheiratet. Der Nachname kommt einfach von meinem Papa, von meinem Opa, von meiner Uropa und der hat sie einfach vererbt. Hickelsberger Füller ist eigentlich mein ganzer Nachname, aber weil es einfach so lang ist, streichen wir das Füller einfach fast immer weg oder lassen es einfach weg. Und ja, das ist der einzige Hintergrund.
Hat es da irgendwie Drama gegeben mit der Familie? Also ja. So, als du dich dazu entschieden hast, den wegzulassen?
Na, gar nicht. Also anfangs war sogar, ich wurde dann öfters gefragt, ob die Mama oder der Papa böse sein werden, wenn ich den Füller weglasse. Und dann habe ich immer so gesagt, hey, wieso, Mama oder Papa? Und dann haben sie so gesagt, ja, weil meistens dann von Mama oder vom Papa der Hickelsberger und vom anderen Elternteil der Füller ist und welcher Elternteil von mir halt enttäuscht ist, dass der Name nicht draufsteht und ich dann so, na, bei mir ist ganz anders, es kommt einfach vom Papa, Opa und so weiter und deswegen gar nicht schlimm. Also meine Eltern lassen den Namen meistens weg.
Okay, ist aber irgendwie interessant. Ja. Aber es soll hier keine Namenskunde sein. Wir sind kein Podcast über Nachnamen und Ahnenforschung, sondern über den Fußball. Julia, wie geht's dir denn nach diesem Wochenende jetzt, nach diesem Pokal-Halbfinale gegen die Bayern, wo ihr ja nur leider verloren habt? Wie geht's dir da?
Ja, natürlich ist die Enttäuschung nach wie vor nur groß. Das war unser klares Ziel jetzt noch, muss man einfach so sagen, in der Saison, weil in der Liga wird's halt schwierig, unser Ziel mit Champions League irgendwie nur zu erreichen. Also so ehrlich muss man sein, dass das jetzt einfach in weiter Ferne ist. Deswegen war unser klares Ziel das Pokalfinale. Eigentlich durch das, dass wir jetzt im Halbfinale Bayern gezogen haben, war eigentlich der Sieg, also Pokalsieger zu werden, unser klares Ziel.
ja, die Enttäuschung ist sehr groß. Man merkt es ja nun nach wie vor, wenn man da am Trainingsplatz kommt. Klar müssen wir uns alle jetzt so an der Nase nehmen und wieder aufs nächste Spiel und auf die kommenden Aufgaben einfach hinarbeiten. Es war halt einfach sehr bitter. Also wie wir ausgeschieden sind, war dann nochmal viel schlimmer einfach, weil wir einfach 2-0 geführt haben und gefühlt, ja, ich hatte das Gefühl, ja, heute ist echt der Tag. Wir schaffen das. Ich habe bis zum Schluss dran geglaubt, aber wie wir da 2-0 geführt haben, war es gefühlt greifbar einfach. Ja, deswegen ist es jetzt schon nur, sitzt nur ein bisschen tief, aber es ist, wie es ist. Wir können es jetzt immer ändern, aber ja.
Ja, was ist denn da passiert nach dieser 2-0-Führung? Ich habe das tatsächlich gar nicht live sehen können, sondern im Ticker verfolgt und war echt ziemlich, baff, so 24 Minuten 2-0 gegen die Bayern, die aktuell wirklich so das Nonplusultra sind. Das war so, so stark. Aber danach eben, was ist da passiert?
Ja, ich kann eigentlich ja gar nicht sagen genau, was passiert ist. Es war dann einfach eine gute Aktion, der Anschlusstreffer mit dem 2-1. Ja, Bayern hat einfach Qualität, also dass die das, wenn die das ausspielen, dass die dann einfach zu Torschancen kommen. Das kann man einfach nicht verhindern. Es wird auch passieren, es kann auch passieren, dass man dann ein Tor kriegt. Das 2-1 war dann nur so, okay, ja, aufpassen jetzt, weil natürlich bringst du dann die Bayern ein bisschen ins Rollen. Und wenn du mit einer 2-0-Führung in die Halbzeit gehst, dann ist das Gefühl natürlich nochmal was anderes, weil die viel mehr müssen und nicht mehr so abwartend sein können. Ja, und dann ganz bitter, das 2-2 war 11 Meter. Ja, ich habe es mir nochmal angeschaut. Kann man pfeifen, muss man nicht pfeifen, also ist meine Meinung, aber dann kriegst du halt den Elfmeter, dann steht es 2-2 und dann wussten wir irgendwie schon, okay, jetzt wird schon schwierig. Und ich muss schon sagen, Bayern, es war eigentlich nicht deren bester Tag, sie hatten ja englische Woche, also es wäre machbar gewesen, deswegen ist es halt einfach bitter, ja.
Wie geht ihr damit jetzt als Team um? Habt ihr da irgendwie schon drüber gesprochen oder sagt ihr, okay, wir müssen es alle für uns abhaken und wir machen einfach weiter?
Ja, also wir haben direkt danach einen Kreis eben gemacht, eigentlich eh wie immer. Haben dann auch nochmal klar gesagt, dass wir eigentlich stolz auf unsere Leistung sind, wie wir auftreten sind. Ja, dass wir es den Bayern echt schwer gemacht haben. Ja, natürlich war nach dem Schlusspfiff einfach die Enttäuschung groß. Und wir haben auch gesagt, ja, jetzt konzentrieren wir uns einfach auf die kommenden Aufgaben. Ja, im Nachhinein kannst du es leider nicht mehr ändern.
Ne, klar. Besonders, also bitter waren dann natürlich auch Verletzungen in der zweiten Hälfte und auch noch die rote Karte für euren Trainer Theodoros Dedes. Wie wirkt sich sowas denn auf das Team aus? Ich meine, es war schon am Ende so, aber kriegt man sowas als Spielerin auf dem Platz dann auch mit?
Also ich muss sagen, ich war so im Spiel, dass ich das jetzt gar nicht klar habe mitbekommen, dass unser Trainer rote Karte bekommen hat. Aber es hat mir jetzt eigentlich nicht aus meinem Fokus rausgebracht, weil was da außerhalb des Platzes passiert, ich konzentriere mich da eher viel mehr drauf, was am Spielfeld ist. Und ja, die Verletzungen, also der Spielverlauf war irgendwie maximal bitter.
Ja, total.
Im Elfmeter, den wir da gekriegt haben, dann schießen die zwar vor der Halbzeit, was einfach ein ganz blöder Zeitpunkt war. Dann kommen wir raus und dann verletzt sie unsere Torfrau muskulär, muss auch direkt ausgewechselt werden. Dann kommt unsere andere Torfrau rein, macht dann auch noch einen unglücklichen Fehler, die sie eigentlich beim Aufwärmen auch die Nase schon gebrochen hatte.
Ach, beim Aufwärmen war das schon.
Ja,
ach, krass.
Aufwärmen. Ja, genau.
Oh Gott.
Ja. Und dann muss sie rein eigentlich, obwohl sie auch nicht 100% fit war, weil sie ja die Nase schon gebrochen hatte.
Ja.
Oh Gott. Und dann passiert auch nur dieser unglückliche Torfrauenfehler. Und ja, dann steht es 3-2 und dann stehst du da und denkst dir so, wie viel kann jetzt eigentlich gerade noch schief gehen? Und dann bricht sie nur zweite Spielerin die Nase. Also, ja.
Also, das ist nicht so richtig gut gelaufen. Also, gute Besserung auf jeden Fall an die verletzten Spielerinnen. Und für euch, dass ihr das gut verarbeiten könnt weiter auf jeden Fall. Wie habt ihr denn dann so auf dieses große Spiel am Sonntag geschaut im Volksparkstadion zwischen dem HSV und Werder Bremen, irgendwie nachdem ihr am Campus in Bayern in München gespielt habt? Wird man da so ein bisschen neidisch dann?
Ja, muss man schon sagen. Also, vor 57.000 Leute zu spielen, muss man mal sagen können, dass man gemacht hat, überhaupt in seiner Karriere. Und die Stimmung dort. Und also war ja ein bisschen so, wir haben ja ein bisschen gehofft,
muss man schon sagen, dass wir vielleicht HSV auswärts ziehen und die Kulisse einfach mitbekommen. Aber ja, da haben wir dann schon ein bisschen, einfach mit dem Hintergedanken, ja, die da jetzt weiterkommen, sind auch im Finale. Ja, also wir haben dann schon ein bisschen mit einem weinenden Auge drauf geschaut, aber auch irgendwie mit einem lachenden, weil eben so eine Kulisse dort war, so viele Menschen sich das Spiel angeschaut haben live vor Ort und einfach so eine gute Stimmung beim Frauenfußballspiel war.
Ja, das war wirklich ziemlich irre. Aber schauen wir eben auf euch Hoffenheim, so aus dem inneren Kreise mal zu hören. Was hat sich denn unter Theodoros Dedes eben bei euch verändert?
Ja, grundsätzlich hat sich ja das Team im Sommer verändert. Also es sind einige neue Spielerinnen gekommen, viele Abgänge, neues Trainerteam. Ja, grundsätzlich eben im Trainerteam viel Neues, sage ich jetzt mal. Ja, was hat sich verändert? Ich würde sagen, unser Fußball an sich hat sich ein bisschen verändert. Ist immer so bei einem neuen Trainer. Unser Auftreten, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Wie ist er denn so rangegangen an euch? Irgendwie hat es vorher eine große Sitzung gegeben, von wegen so und so möchte ich Fußball spielen, das und das sind meine Erwartungen an euch? Oder hat sich das so ergeben durch eben die Vorbereitung, das Training und so weiter?
Ja, am Anfang natürlich gab es mal diese Begrüßung und Vorstellung von unserem neuen Trainer, auch mit seiner Spielphilosophie, was er mit uns vorhat, wie er Fußball spielen will. Und genau, und dann haben wir das in die Trainings versucht umzusetzen und in die Testspiele und so weiter. Und ich denke, wir haben auch ein bisschen gebraucht, um auch die Intensität, also ich würde mal sagen, unser Fußball ist ein bisschen intensiver auch, um die Intensität auch hoch halten zu können. Ich würde jetzt auch sagen, wir haben eine bessere Rückrunde gespielt, bis jetzt auch. Und ja, also was das betrifft, wir haben ein bisschen gebraucht, um uns zu finden, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg.
Ja, ey, du hast schon gesagt, starke Rückrunde. Ihr hattet zwischendurch eine wirklich irre Serie. 6 Siege aus 7 Pflichtspielen. Das war so krass. Nimmt man sowas auch wahr, so Zahlen als Spielerin? Oder hast du dir da gar keinen Kopf draus gemacht, sondern einfach nur gemerkt, oh, es fühlt sich irgendwie besser an?
Ja, also wir haben alle gespürt, dass es einfach gerade läuft. ja, wir sind einfach mit dem Flow gegangen und genauso gut lief es dann eigentlich. Wir haben ja dann auch echt unglücklich in Bremen verloren, muss man dazu sagen. Und ja, also von dem her sind wir bis jetzt eigentlich sehr zufrieden. Außer jetzt die letzten 2 Spiele natürlich. Aber sonst grundsätzlich, ja, tut schon gut, wenn man so eine Serie hat.
Ja, das glaube ich. Nur habt ihr aber eben euer Ziel ein bisschen verpasst. Hast du ja auch schon gesagt, Champions League und DFB-Pokalfinale, beziehungsweise dann eben der Sieg auch. Ihr setzt euch jetzt aber eher so ein bisschen im Mittelfeld fest, trotz so einer krassen Serie. Irgendwie checkt das auch gar nicht so ganz genau. Wie geht's euch als Team und wie geht ihr so damit jetzt für die letzten Spiele in der Saison noch um?
Ja, also wir wollen jetzt einfach die maximale Punkteanzahl jetzt nur holen. Wir wollen jetzt die restlichen Spiele einfach gut machen. Ja, man muss schon sagen, ja, unsere Ziele haben wir ganz klar verfehlt irgendwie. Also gibt jetzt auch nichts schön zu reden. Die vor uns haben sie da jetzt auch einen gewissen Abstand erspielt, den wir schwer jetzt wieder gut machen können. Sind ja auch nicht mehr so viele Spiele, sind, glaube ich, nur 5 Spiele oder so. Von dem her geht es jetzt einfach in die Endphase von der Saison. Und ja, ich würde mal sagen, wir haben in der Hinrunde einfach zu viele Punkte liegen lassen, dass uns selbst zur Serie wieder näher ranbracht hat, aber trotzdem einfach die Punkte fehlen dir. Und mittlerweile muss man einfach sagen, dass die Mannschaften vor uns einfach so konstant und stabil sind, dass die Punkte einfach nicht mehr liegen lassen. Und dann wird es einfach schwierig, das aufzuholen.
Und wie schaut ihr auf die nächste Saison schon? Ist da schon ein Blick da, irgendwie eben nach dem Motto, so jetzt habt ihr bisschen mehr Konstanz reinbekommen, jetzt habt ihr euch auch an dieses neue Spiel ein bisschen besser gewöhnt, so in der nächsten Saison, da greifen wir dann wieder an?
Ja, genau. Also ich würde jetzt mal sagen, wir konzentrieren uns jetzt an sich noch nicht so viel auf die neue Saison, sondern wollen die Saison jetzt einfach mal gut zu Ende spielen, gut fertig spielen und dann, ich glaube, im Sommer wird natürlich der Fokus auf die neue Saison gelegt. Bis dahin gilt es jetzt die Spiele, die wir jetzt noch haben, in der Saison mit der Teamzusammensetzung gut fertig zu spielen, die maximalen Punkte eben rauszuholen, maximalen Erfolg noch, gutes Gefühl holen für die neue Saison und ja, genau so gehen wir das an.
Ja, Der im Sommer wird dann auch eure Kapitänin Fabienne Dongus den Verein verlassen. Ist das schon irgendwie Thema? Wie war das, als es klar geworden ist, dass sie gehen wird?
Grundsätzlich sehr emotional. Fabi ist eben schon lange da. Ich habe ja auch das Privileg, mit ihr dann 3 Jahre zusammengespielt zu haben. Ja, ich schätze sie einfach unglaublich als Mensch und als Persönlichkeit. Und es ist wirklich sehr emotional, dass so eine Spielerin den Verein verlässt. Sie wird auf jeden Fall extrem fehlen. Man merkt es, also man wird es dann erst nächste Saison so richtig merken. Aber das ist auf jeden Fall eine Spielerin, die irgendwo Hoffenheim verkörpert. Deswegen ist es sehr, sehr schade. Aber für sie natürlich auch cool, weil es wieder zurück in die Heimat geht und sie wieder dort Fuß fassen will. Aber für Hoffenheim auf jeden Fall ein Verlust.
Wer tritt da in ihre Fußstapfen?
Das ist eine gute Frage. Dann so einige Spielerinnen, die das glaub können, wird sie dann rausstellen, eins zu eins ersetzen. Glaube ich, kann man sie einfach nicht, weil sie einfach, wie gesagt, als Mensch ganz, ganz besonders ist. Und schauen wir, wer diese Rolle da so halbwegs übernehmen kann. Aber ich glaube, eins zu eins kann man ja eigentlich auch niemanden ersetzen, aber sie ist halt wirklich ganz, ganz speziell, ja, ganz besonders.
Siehst du dich da auch so ein bisschen in der Pflicht oder nimmst du dir das auch so ein bisschen an?
Ja, es kommt drauf an. Wird man sehen. kann ich jetzt so eigentlich noch nicht so wirklich sagen. Schauen wir mal, was es wird. Aber in der Kapitänin-Rolle sehe ich mich eigentlich grundsätzlich eher weniger. Ich bin eher so der Klassenclown, aber nicht so unbedingt in der Kapitänin-Rolle. Ja, genau.
Okay, interessant. Klassenclown passt ganz gut, wenn wir jetzt zu den nächsten Fragen kommen.
Die 5 Fums-Fragen.
Aus der Redaktion von Fums mit Bitte um schneller Antwort. Hand aufs Herz, Nationalteam oder Club?
Nationalteam.
Laut Wikipedia haben dich deine FreundInnen aus der 1. Klasse für das Kicken begeistert. Und wann für das Lernen?
deutlich später. Ich würde mal sagen, ich war eher eine faule Schülerin, aber ich fast nie einen Fünfer oder so geschrieben, aber ich war eher immer das Notwendigste. Also die Mama war da nicht immer ganz zufrieden, weil ich eigentlich immer nur das Notwendigste gemacht habe, aber ich bin überall durchgekommen.
Hat gereicht auf jeden Fall.
Gewinn war mein Motto und so habe ich es angelegt, muss ich ehrlich sagen.
Ja, aber zur Fußballspielerin bist du ja trotzdem gekommen, also von daher sehr viel Energie reingesteckt.
Ja, das und stimmt.
Ganz im Ernst,
ja?
Kugelschreiber oder Füller?
Kugelschreiber.
Hast du früher schon in TSG-Bettwäsche geschlafen?
Tatsächlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, wie ich jung war die TSG jetzt auch noch nicht ganz so bekannt, würde ich jetzt mal sagen.
Welche Bettwäsche war es?
Gar keine Fußballbettwäsche, muss ich ehrlich sagen. Meine Eltern sind jetzt nicht unbedingt aus dem Fußball. Also die haben eigentlich mit Fußball sehr, sehr wenig am Hut. Ich würde jetzt einmal sagen, kennen sie ja nicht ganz so gut aus, wenn der Papa nach wie vor mich anruft und mich fragt, wieso wir kein Vorchecking spielen. Ein bisschen weiter weg vom Fußball und aber es tut auch gut, dann irgendwie so ganz andere Themen wieder zu haben.
Ja, spannend. Vor allen Dingen finde ich es total interessant, weil deine Schwester auch Fußballerin war und deine Eltern aber so völlig weit weg sind. Was ist da denn passiert? Also halt wirklich die Kumpels aus der Schule.
Ja, also meine Schwester hat eben auch Fußball gespielt, in Österreich halt nur, aber trotzdem, bei ihr waren es auch die Freunde aus der Schule, bei mir dann auch. Und ich glaube, ich bin tatsächlich schon ein bisschen durch sie zum Fußball gekommen. Aber ja, ich war es eigentlich auch gar nicht, aber meine Eltern haben wirklich, wir waren nie irgendwie früher am Fußballplatz oder so von meinen Eltern aus, sondern nur, weil wir es wollten. Und ja, die haben eigentlich sehr, sehr wenig mit Fußball im Hut. Aber sind beide sehr sportlich auch so. Aber mit Fußball eigentlich weniger.
Was für Sportarten waren dann da so groß bei euch zu Hause?
Meine Mama hat gern Leichtathletik gemacht früher. Und wir haben halt immer die Olympischen Spiele. Aber Fußball haben wir eigentlich generell auch nicht so viel geschaut. Das ist eigentlich ganz witzig, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, Fußball.
Ich bin auch gerade so.
Ja, wir haben Skifahren gut in Österreich, aber Skifahren haben wir immer viel geschaut, auch Skispringen und Fußball immer so nebenbei, würde ich jetzt ehrlich sagen.
Ja, Hattest du da noch gar keinen Lieblingsverein oder so?
Nicht wirklich, ne?
Ja. Aber also, guck, selbst so
League-Finale oder so haben wir schon geschaut oder mal ja. Die EM und so weiter. Aber so einzelne Spiele, so richtig viele, habe ich auch nie gekannt, aber ja.
Ja. Aber ey, ist doch mega, dass man halt wirklich merkt, so man braucht gar nicht so diesen familiären Background oder so, sondern Fußball catcht halt jeden.
Ja, genau. Fußball ist echt ja. So was Großes und ja, da stecken ja viele Emotionen einfach dahinter. Das stimmt.
Ja, extrem. Letzte der 5 Wumms-Fragen. Lieber hoffen oder lieber heim?
Lieber heim. Bin schon sehr gern daheim.
Okay. Bist du oft zu Hause eigentlich? Ist ja doch recht weit
ja,
weg.
Ja, meistens geht es mit dem Nationalteam dann aus, dass ich vor oder nach dem Nationalteam einen Tag, 2 Tage heimkommen. Aber das tut schon immer sehr, sehr gut. Also ich bin schon ein großer Familienmensch. Natürlich jetzt schwieriger, wenn ich nicht daheim bin oder halt einfach in Deutschland Fußball spiele. Aber dafür, was ich dann irgendwie so gelernt habe, wenn man weg ist mal von daheim, dass wenn man dann mal daheim ist, schätzt man es noch viel mehr. Also dann sieht man einfach auch viel mehr. Also die kleinen Momente, die so alltäglich sind, schätzt man einfach mehr. Man freut sich mehr auf daheim. Meine Eltern freuen sich halt auch natürlich mehr, weil sie mich einen Monat, 2 Monate nicht sehen und dann endlich wieder mal sehen. Und dann merke ich schon, wie sie alles so nach mir richten und so. Und das tut dann schon gut. Da fühlt man sich dann schon echt gut daheim. Ja. Und wenn sie gefühlt alles um einen dreht. Aber ja, wie gesagt, ich bin sehr gern daheim. Komme nicht so viel heim. Aber wenn ich dann heimkomme, dann schätze ich es sehr.
Ja. Wie war denn dann der Wechsel für dich 2022? Bist du ja zur TSG gewechselt? War das ja sehr schwer oder war es das okay für dich, weil es so eine große neue Aufgabe war sozusagen?
Grundsätzlich war es okay. Also ich habe meistens keine Probleme damit, jetzt irgendwie weg von daheim zu gehen oder in einen neuen Club zu gehen und wieder Anschluss zu finden. Ich muss auch sagen, dass viele Spielerinnen mitunter Fabi mich überragend aufgenommen haben. Und ich mich wirklich einfach direkt wohlgefühlt habe, direkt heimlich gefühlt habe. Ja, aber ich bin dazumals schon zu meinem Freund, dazumals mein Ex-Freund, so auszogen gewesen. Deswegen war es jetzt nicht so, okay, ich bin das erste Mal allein oder nimmer bei meinem Elternhaus. Ich glaube, deswegen war es auch ein bisschen besser. Aber ja, war natürlich schon ein großer Schritt. Also man muss sich schon bewusst sein, dass die Eltern einfach nicht mehr greifbar sind. Also, dass die einfach weiter weg sind und dass da einfach 1,5 Stunden Flugzeit oder 6 Stunden mit dem Auto dazwischen sind und man kann jetzt nicht einfach mal sagen, ich habe einen Tag frei fahren, sondern das geht halt einfach nicht. Du bist dann einfach hier. Ich meine, viele Spielerinnen sind ja in der gleichen Situation, deswegen hast du viele Leute um dich herum, die dieselbe Situation haben und natürlich machst du dann einfach viel mit denen und irgendwo muss ich dann schon auch sagen, ich glaube, Hoffenheim steht da ein bisschen dafür, dass das so ein sehr familiärer Verein ist, wo man sich gegenseitig wirklich sehr unterstützt.
Ja, das hatte auch Erleta Mehmeti, mit der ich auch schon mal vor einem Jahr oder was, glaube ich, fast gesprochen hatte das auch gesagt, dass ihr das irgendwie so sehr gefällt. Und ich meine, man merkt es schon wirklich doll, dass so die Teamchemie bei euch voll stimmt. Also ich bin natürlich auch den Instagram ein bisschen durchgegangen in der Vorbereitung und da sind auch Bilder eben, wie ihr zusammen in Urlaub fliegt, jetzt zuletzt irgendwie einen Barista-Kurs zusammen gemacht habt, mit Jay Janssen zum Beispiel auch. Ist das eben so ein Teambuilding-Ding oder passiert das einfach so?
Ja, ich denke, man hat immer so ein paar Menschen, mit denen man vielleicht nur mehr Zeit verbringt als mit anderen, aber wir machen als Team auch grundsätzlich viel und haben auch als Team viele Events, als Team viele Sachen, wo wir einfach gemeinsam machen. Es ist auch oft so, dass einfach wer in die Gruppe schreibt, hey, es ist ein Basketballspiel, hat wer Lust mitzugehen? Und dann melden sie einfach viele Spielerinnen und wir gehen da einfach gemeinsam hin. Also es ist schon, ja, irgendwo eine zweite Familie und eben wie Eri wahrscheinlich vor 2 Jahren auch gesagt hat, steht Hoffenheim auch dafür, dass es sehr familiär ist, dass es sehr innig ist. Aber das nicht nur innerhalb vom Team, sondern auch so Teammanagerin, Pressesprecher. Also das ist alles, das geht über die arbeitliche Freundschaft oder wie man das sagt.
Kollegialität.
Ja, genau. Hinaus. Das ist schon mehr als nur das.
Ja, sehr sweet zu hören. Oh Gott, jetzt bin ich einmal kurz über meine Gedanken gestolpert. Genau, Thema Hoffenheim. Du bist jetzt zwar erst seit 3 Jahren da, aber gibt's irgendwie einen anderen Verein, wo du dir sagst, boah, da würde ich total gerne mal hin?
Eigentlich nicht wirklich. Ich bin grundsätzlich sehr offen, würde ich jetzt mal sagen. Grundsätzlich sehr offen, aber mal fürs, also ich bin ja schon im Ausland, aber für Ausland, für andere Sprache vielleicht auch, ja, für was ganz was anderes, bin ich schon eigentlich sehr offen. Ja, also es gibt jetzt kein Verein, wo ich sage, da mag ich unbedingt mal spielen, weil wenn ich sage, ich würde gerne mal für Real Madrid spielen, würde ich gern, aber dann muss man schon sagen, wie realistisch ist es in näherer Zukunft. Man weiß nie, im Fußball geht es schnell, ist ja ein emotionaler Sport oder ein situationsbezogener Sport, aber ja, das wäre schon cool, einfach mal die Real-Dress anzuhaben und da rauszulaufen. Aber grundsätzlich bin ich ja sehr offen und würde gerne nochmal auch ins Ausland und was ganz was anderes erleben.
Alles klar, also sehr viel Zeit ist ja auch noch wahrscheinlich so. Also du bist ganz offen, ohne irgendwie was festzulegen. Erstmal jeden Tag nehmen, wie es kommt wahrscheinlich.
Ja, genau.
Wir müssen auch ein Stückchen zurückblicken, würde ich mit dir auch nochmal einmal ganz gerne. Denn 2023, hast du selbst mal gesagt, war ein absolutes Scheißjahr, habe ich gelesen in Interviews, wegen Verletzungen und Reha und so weiter. Wie schaust du da jetzt drauf zurück? Hast du da irgendwie was draus ziehen können, dir draus nehmen können für deinen Alltag jetzt?
Ja, das Jahr war wirklich hart. Also und da hat die dann den Meniskusriss, dann war ich endlich von dem wieder rauskämpft, habe mich wieder gut gefühlt, war wieder fit. Dann hat der Muskelbündelriss, wo dann anfangs hieß, es ist ein Muskelfaserriss. Das hat sich aber dann so lange gezogen, dass ich selber sage, das kann nicht sein, dass es ein Muskelfaserriss ist, weil es wird nicht besser. Schlussendlich hat man das dann auch wirklich 3-4 Monate komplette Reha wieder kostet. Dann war ich davon fit, dann hatte ich immer wieder irgendwie muskulär Probleme. Also es war wirklich ein ganz schwieriges Jahr. Ja, man kann immer was mitnehmen aus Reha-Phasen, würde ich sagen, aber das hätte ich nicht gebraucht.
Okay.
Also, aber also, können, ja, man wird immer sagen, Verletzungen sind scheiße, man kann immer was draus lernen, ja, aber vor allem an so längere Verletzungen, sie da wieder, immer wieder rauszukämpfen und zurückzukämpfen, aber es kostet schon auch viel Energie.
Mhm. Also, aber du hast jetzt nicht irgendwie was an deinem Spiel oder so verändert, irgendwie, dass du Verletzungen in Zukunft mehr vermeidest?
Na, also jetzt nicht an mein Spiel an sich.
Deine Vorbereitung oder so?
Ja, vielleicht rundherum habe ich schon ein bisschen was verändert. Ich würde mal sagen, ich habe einen klareren Plan, wann ich was an Kraft und so weiter in der Woche mache. Das ziehe ich ja voll durch. Zusätzliche Einheiten mit Radfahren oder solche Sachen, das ziehe ich sehr durch und das merke ich ja, dass mein Körper einfach gut tut. Aber ich glaube, gewisse Verletzungen kann man manchmal auch gar nicht verhindern. Aber ich tue rundherum, würde ich jetzt mal sagen, das Beste, um mich am besten darauf vorzubereiten, dass mein Körper wirklich fit ist.
Alles klar. Dann schauen wir nochmal nach Österreich, in deine Heimat, zum Fußball dort. Wir haben schon so ein bisschen gesprochen eben über den Wechsel von Österreich eben nach Deutschland. Aber es geht eben auch ums Nationalteam. Jetzt ist gerade der Kader veröffentlicht worden. Du bist natürlich auch wieder mit dabei. Ihr habt aber leider die Europameisterschaft jetzt 2025 verpasst, nachdem ihr 2022 eben das Viertelfinale erreicht hattet. Was ist da passiert?
Ja, ich glaube, das war wirklich mitunter einer meiner bittersten Momente in meiner ganzen Karriere. Also das war schon sehr, sehr hart. Ja, ich kann gar nicht 100% sagen, was genau passiert ist, wie wir das verspielen konnten. Nach wie vor ist es für mich einfach unbegreiflich, dass wir mit unserer Qualität oder mit unserer Kaderqualität, wo wir einfach zu einer EM gehören, nicht hinfahren. Wenn ich dann jetzt schon ein bisschen mitkriege mit die belgischen Spielerinnen, die Deutschen, die polnischen, dass es Richtung EM geht und dass die Vorfreude einfach groß ist, das ist wirklich ein Stich ins Herz. Also es tut echt sehr, sehr weh nach wie vor. Auch da kann man es nicht ändern, aber ich würde mal sagen, unsere Leistung hat zum Tag einfach nicht gepasst. Schlussendlich ist dann Polen mit 2 Siege gegen uns verdient dort. Trotzdem würde ich sagen, dass wir von unserer Kaderqualität einfach eigentlich stärker sind, eigentlich das ganz klar machen hätten müssen. Und es war einfach eine so große Chance, dahin zu fahren, dass, weil in der Nations League davor hatten wir ja Polen 2-mal, haben sie 2-mal geschlagen. Und dann verlierst du da 2-mal in die Playoffs und denkst dir echt so, das kann es jetzt nicht sein. Ja, man muss ja sagen, bei der Auslosung so Belgien zum Beispiel hat deutlich leichtere Gegner gezogen, aber wenn man zu einer EM will, dann muss man Polen erschlagen können. Also durch das sind wir dann verdient raus, weil wir einfach zweimal verloren haben. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass wir da eigentlich hingehören und dass am Tag X unsere Leistung einfach nicht passt hat. Es war einfach zu wenig.
Ja, wie geht's dir da jetzt mit Blick eben auf die EM? Kannst du diesen, also du hast jetzt schon gesagt, das ist jedes Mal ein Stich ins Herz, wenn du so diesen, diese Vorfreude sozusagen spürst. Meinst du, du kannst die EM gucken oder tust du dich da schwer mit aktuell?
Also da muss ich echt sagen, da tue ich mir echt schwer. Ich werde sicher schauen, vor allem die Spiele, wo ich Spielerinnen einfach erkenne. Vor allem Belgien werde ich sehr verfolgen, auch Polen werde ich sehr verfolgen. Ja, die will ich schon trotzdem einfach unterstützen, weil sie sind dort und sie haben es auch verdient, dort zu sein. Und ja, da versuche ich schon zu unterstützen, aber es tut schon sehr weh. Also jedes Spiel werde ich mal ganz sicher nicht anschauen. Und am Anfang wird es auch noch schlimmer. Also es wird, wenn es losgeht und vor allem dann davor unmittelbar, wird es schon sehr hart nochmal.
Ja. Marie-Therese Höbinger, die bei Liverpool spielt, meinte nach der verpassten EM-Qualifikation, jetzt ist es an der Zeit, dass man viel hinterfragt. Wie siehst du das mit Blick auf den Verband zum Beispiel?
Ja, ich würde jetzt einmal sagen, dass viel hinterfragt wurde, dass eben auch sie was verändert hat. Wir haben ja einen neuen Trainer. Genau. Aber dass, ja, dass wir uns Spielerinnen auch selber hinterfragen mussten. Oder wir uns als Team, wir haben uns dann beim ersten Lehrgang auch wieder zusammengesetzt, haben auch über das Ganze nochmal geredet, weil wir das schon nochmal aufarbeiten wollten. Jetzt liegt das ganz klare Ziel, dass wir zur WM fahren. Und auf das bauen wir jetzt auch auf das arbeiten wir hin. Und ja, die EM ist jetzt damit eigentlich abgeschlossen. Und jetzt haben wir ein ganz klares neues Ziel, aber ja, wir müssen auch weiterhin an uns als Team und an uns individuell arbeiten und damit wir das auch erreichen können.
Und du freust dich trotzdem jetzt auf die anstehenden Länderspiele?
Auf jeden Fall.
Ja, also, ein bisschen positiv wieder enden.
Ja, zum Nationalteam fahren ist trotzdem einfach immer schön, die Leute einfach wieder zu sehen, schön die Menschen wieder zu sehen. Die kennt man mittlerweile auch schon so lang. Und so gut, dass es immer gut tut, ja, einfach heimzukommen.
Schön. Ich muss noch eine Frage zum so ungefähr Thema Österreich stellen, allerdings ein bisschen persönlicher vielleicht auch. Und zwar, ich wusste gerade gar nicht mehr, wo genau ich die ranpacken soll, weil mit Fußball hat es auch nicht viel zu tun. Aber in einem Interview von vor fast einem Jahr habe ich gelesen, dass du Volksschullehrerin werden wolltest und dass dir da noch die Skilehrerin fehlt. Hast du die Ausbildung mittlerweile?
Nein.
Aber ist es ein Ding, dass man eine Skilehrerin, also diese Ausbildung haben muss, um Volksschullehrerin zu werden? Oder ist das speziell, weil du Sportlehrerin werden wolltest? Oder?
Ja, genau. Also ich habe den Schwerpunkt Sport gewählt in Österreich, in Volksschullehrerin. Und da braucht man halt eben diesen einen Kurs, der mir eben noch fehlt, nach wie vor. Also jedes Jahr nehme ich es mal vor, dieses Jahr, jetzt mache ich es. Und irgendwie kriege ich es einfach nicht auf die Reihe, weil die hat man dann immer die ganze freie Zeit, wenn ich daheim bin, schon komplett voll geplant und dann komme ich wieder nicht dazu und dann denke ich mir so, aber nächstes Jahr und dann ist nächstes Jahr und dann ist wieder das Gleiche. Also jetzt muss es wirklich mal angehen, weil das wird nicht besser, glaube ich, von Jahr zu Jahr.
Julia, dieses Jahr.
Ja, das wird schon wieder schwierig, aber ich nehme es mir mal vor.
Alles klar. Wenn du ihn machst, dann gratulieren wir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich. Ja, wir schauen noch einmal kurz voraus aufs Wochenende. Da geht's mit Hoffenheim ja gegen die Turbine, die noch kein Spiel gewonnen hat, aber sich aktuell ja ziemlich steigern. Verfolgt ihr das so? Beobachtest du das selber auch? Und wie schaut ihr darauf?
Ja, wir verfolgen das natürlich. Also wir bekommen natürlich immer mit, wie sie so abschneiden oder wie gut sie gerade drauf sind, wie viel sie gespielt haben und so weiter. Sie machen es den Teams aktuell wirklich schwer. Ja, sie haben zwar noch kein Spiel gewonnen, aber man darf sie auf jeden Fall nicht unterschätzen. Wir müssen uns gut darauf vorbereiten. Und es ist aber das ganz klare Ziel, dass wir da mit 3 Punkte heimfahren. Und ja, so legen wir es an. Heute startet es auch mit Gegnervorbereitung und dann wissen wir, was wir uns einlassen, was uns helfen wird in unserem Spiel, dass wir die sehr gut bespielen werden und damit wir da ein gutes Gefühl holen und einfach ja, performen.
Und habt ihr in der Liga auch das 5:1 gegen Köln im Rücken? Also wird es dann ein 7:1 geben sozusagen?
Ja, hoffentlich, aber der letzte Sieg tut uns natürlich gut. Das werden wir gut hinkriegen.
Sehr gut. Julia, ganz, ganz lieben Dank dir für deine Zeit und dann startet mal gut in die Spielvorbereitung.
Danke, danke auch. Und sehr gerne.
Ja, mach's gut, ciao.
Ciao.
Das hat doch mal wieder richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich habe es ja zwischendurch, haben wir einmal kurz drüber gesprochen, Irelita Mimeti war auch schon mal zu Gast gewesen. Das war vor einem Jahr, fast genau einem Jahr, ein bisschen mehr sogar, im Januar 2024. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber Julia, drücken wir natürlich die Daumen, dass die letzten Spiele jetzt eben noch ganz gut laufen und dass das Stich ins Herz während der EM nicht ganz so schlimm wird und dass sie eben doch irgendwann ihre Skilehrerinnen-Ausbildung schafft.
Das war der Spieltag.
DFB-Pokal-Halbfinale. Und zwar allerfeinster Sahne. Zwei Spiele, die aber mal sowas von geliefert haben. Sowohl Bayern gegen Hoffenheim als auch Hamburg gegen Bremen. Ja, gedrehte Spiele, Ausgleich kurz vor Schluss, Verlängerung, Elfmeterschießen schon am Horizont und dann doch noch zwei Tore mit Druff. Ja, so viel dazu. Über Bayern gegen Hoffenheim habe ich ja schon ein bisschen gesprochen mit Julia. Allerdings da noch mal ein bisschen mehr ins Detail. 2:0 Führung hat es da noch gegeben für Hoffenheim. Eben haben wir ja auch drüber gesprochen. Nach 24 Minuten durch Tore von Irelita Mimeti und Feli de la Cao. Als ich das gesehen habe, ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe das Spiel gar nicht live sehen können, weil ich schon unterwegs war, eben in den hohen Norden und habe es nur am Ticker verfolgen können. Und als ich dann da gesehen habe, eben 2:0, dachte ich so, okay, die Bayern sind aktuell sowas von in Form. Wird es da eine kleine Überraschung geben? Hat erstmal wirklich so ausgehen, weil es war wirklich ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, super intensiv mit viel Pressing auch. Allerdings dann so ab einer halben Stunde oder was absolut bayerische Dominanz und Pernille Harder, die auch sowas von in Lauf hat, macht dann erstmal das 1:2 nach 35 Minuten und dann kurz vor der Pause auch noch das 2:2 durch den Handelfmeter. Und ja, sie macht auch noch den dritten Treffer, also Hattrick am Start und dreht das Spiel für die Bayern. Besonders bitter dabei für Hoffenheim. Ja, in der zweiten Hälfte ist Martina Tufikovic ausgewechselt worden, die Torhüterin, nach einer wirklich tollen Leistung und ausgewechselt worden nach einer richtig krassen Parade, bei der sie den Ball noch über die Latte gelenkt hat, bei der sie sich aber auch verletzt hat. Mittlerweile ist klar, es ist eine Muskelverletzung im Oberschenkel, sie fällt bis auf Weiteres aus. Und für sie in die Partie gekommen ist dann Laura Dick, die sich übrigens auch verletzt hat. Nasenbein gebrochen, ist mittlerweile schon operiert worden. Genauso wie Franziska Harsch übrigens, die sich auch das Nasenbein gebrochen hat. Sie ist aber offensichtlich noch nicht operiert worden, wenn ich es richtig gelesen habe. Also ja, super bitter. Und für Laura Dick nochmal bitterer, denn beim Stand von 2:2 ist sie eingewechselt worden und hat einen richtig miesen Start ins Spiel erwischt. Haut über den Ball, Pernille Harder ist dann frei und dann gibt's eben das 3:2. Am Ende hat sich Theodoros Dedes, haben wir auch schon drüber gesprochen, noch die rote Karte abgeholt. Er ist mehrmals wohl ausfällig geworden. Ich finde, sowas muss halt überhaupt nicht sein. Super schade, dann ist so ein ja, krasses Spiel, das absolut auch wieder Werbung gewesen ist für den Fußball der Frauen, denn so endet. Aber nun denn, ja, darüber haben wir eben gesprochen mit Julia auch schon. Wenn ihr da nochmal Bock drauf habt, das zu hören, spult doch sehr, sehr gerne zurück. Und dann hatten wir natürlich am Sonntag das Spiel der Spiele am Start. HSV gegen Werder Bremen. 57.000 Leute im Volksparkstadion sehen ein 3:1 nach Verlängerung für Werder Bremen. Absolut wilde Partie, gelb-rote Karte, später Führungstreffer, noch späterer Ausgleich, Verlängerung dadurch, dann Elferschießen schon in Sicht und dann Weidauer und wieder für Werder und das 3:1 eben nach Verlängerung. Ich sag euch, ja, ich erhole mich eben noch davon, es ist völlig wild gewesen. Im Spiel tatsächlich relativ viele Unsauberkeiten mit dabei, die Tore wie gesagt auch sehr, sehr spät. Werder nach der gelb-roten Karte, muss ich ehrlich sagen, fast ein bisschen besser sogar noch im Spiel. Sophie Weidauer, die Doppeltorschützin für Werder, hatte tatsächlich auch gesagt, ja, dass sie das nochmal als extra Motivation genommen haben und dass sie selbst auch Saskia Matthijs, die eben diese gelb-rote Karte bekommen hat, gesagt hat, wir machen das hier, wir gewinnen das hier. Und scheint ja gewirkt zu haben. Wie gesagt, im Spiel echt viele Unsauberkeiten. Rehm Hussein als Schiedsrichterin auch so mit ein paar Entscheidungen, wo ich mir sage, ja, weiß ich nicht so ganz. Und wirklich, also der HSV, die eine absolut starke Leistung gezeigt haben, da die Spielerinnen. Da kommt echt was auf uns zu mit dem HSV, sowieso mit ganz, ganz vielen anderen Teams auch. Und wie gesagt, diese Zuschauerinnen und Zuschauer, dieses komplette Stadion ist explodiert bei dem Ausgleich von Sarah Stöckmann in der 88. Minute, 2 Minuten vor Feierabend wohlgemerkt, nach einem Freistoß. Das war auch wirklich mit Ansage, also ich habe direkt gedacht, jo, der wird reingehen. Livia Peng hat den erst noch so an die Latte gewischt, ist dann zurückgesprungen, aber dann eben Sarah Stöckmann, die den reingemacht hat. Und wirklich, es ist vollkommen berserk gegangen, dieses Stadion. Es war insgesamt wirklich, wirklich schön, also eine ganz, ganz tolle Stimmung. Fahnenmeer der Hamburg-Fans und eine richtig sweet Choreo von den Werder-Fans. Was ich da richtig cool fand, das war eine Fangruppierung, die extra sozusagen für das Frauenteam sich gegründet hat. Und es waren auch nur Frauen da, die Vorsängerinnen und die Trommlerin, was ich total cool fand. Und ich hatte so auf die eine Vorsängerin so einen sehr, sehr guten Blick und das war so fantastisch, weil die so viel Spaß bei der Sache hatte und die ist dann auch von der Sonne so schön angeleuchtet worden, hat so gestrahlt und Stimmung gemacht, das war wirklich, wirklich toll. Und insgesamt, wie gesagt, im Stadion, das hat super viel Spaß gemacht, weil man einfach so insgesamt diese Begeisterung gemerkt hat und diese Vorfreude. Und wie gesagt, der HSV, die HSV-Fans, die können sich wirklich auch trotzdem feiern, auch wenn es natürlich so eine Niederlage super bitter ist. Kann man sich nicht von Kurvenweg wehs und wird auch eine Weile dauern, bis man das so überhaupt sehen kann. Aber das war eine richtig starke Leistung und ohne die hätte dieser total krasse Tag ja überhaupt nicht stattfinden können. Also genauso an Hoffenheim auch, an den HSV auch. Riesenrespekt für so eine starke Leistung im Pokal-Halbfinale. Das Ding ist aber, was wir auch sagen müssen bei diesem Spiel, eben 57.000 Leute im Stadion, tolle Stimmung, alles super, wir haben uns mega gefreut alle. Bitte, 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 bleibt da dran. Also die Community zum Beispiel hat einen Post geteilt mit so ein paar Zahlen zu diesem Rekordspiel. 11.000 Leute waren wohl das erste Mal im Stadion. Bitte kommt wieder, weil das natürlich voll geil ist, wenn jetzt 57.000 Leute da sind, aber wenn dann die nächsten Spiele in der Liga wieder vor 100 bis 500 Leuten stattfinden werden, ist das nicht cool, weil wir wollen das ja nicht nur für ein so ein Event im Jahr mal haben, sondern generell die Zuschauerinnenzahlen steigen. Und deswegen auch an euch Hörerinnen und Hörer, da wenn ihr zuhört, Leute, geht ins Stadion. Das macht so Bock. Und wenn ihr alleine seid, dann organisiert euch vorher, guckt vorher nach. Es gibt Foren, Instagram-Accounts, wie auch immer. Oder eben über Discord-Channels von Die Liga lebt zum Beispiel. Oder auch unter unseren Posts natürlich könnt ihr euch vernetzen. Dann findet ihr da ganz, ganz tolle Leute. Ich muss euch auch ehrlich sagen, einige meiner mittlerweile besten Freundinnen und Freunde habe ich über den Fußball kennengelernt. Und ja, ihr seid da auf jeden Fall nicht alleine und deswegen geht ins Stadion, unterstützt das Team, sorgt dafür, dass es eben immer, immer mehr Leute werden, dass wir immer, immer öfter solche tollen Spiele erleben können. So, viel emotionaler Talk jetzt. Es wird auch nochmal ein bisschen emotional, denn es hat so ein paar Sachen auch gegeben, die ich super sweet finde. Irgendwie eine Larissa Mühlhaus, die gegen den HSV spielt, von dem sie ja zu Werder gewechselt ist. Jetzt Werder mit den Bayern im Finale, ja, ein absolutes Star-Team vor der Nase und aber auch die Rekordspielerin von Werder jetzt in den Reihen beim FC Bayern München, Michelle Ulbrich, auf die wird dann also auch wieder getroffen. Ja, ist irgendwie eine schöne Story und natürlich auch emotional für die HSV-Fans. Sarah Stöckmann, ey, dieser Ausgleich da, die wird wahrscheinlich ja noch jahrzehntelang genau davon träumen. Ich auch und ich denke, ihr wahrscheinlich auch. Und wer jetzt noch mal mehr reintauchen will, sich noch mehr Content geben will, Werder hat tatsächlich eine Doku zu dieser Pokalreise gedreht, wo auch so ein kurzer Blick in die Historie, also in die Anfänge vom Frauenfußball bei Werder Bremen gewagt wird und dann eben dieses Spiel auch mitverfolgt wird. Vom HSV gibt's auch ganz, ganz tolle Videos. Also checkt das auf jeden Fall aus. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle zum Pokalfinale. Am 1. Mai in Köln geht's also los zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München. Die Tickets werden langsam knapp, also wer da noch hin will und noch keins hat, beeilt euch.
Und sonst so?
Ja, über all das Drama kann man ja fast vergessen, dass auch noch Champions League am Start ist. Die Bayern und Wolfsburg müssen am Mittwoch bzw. am Donnerstag in den Viertelfinal-Rückspielen ran. Im Hinspiel hat Bayern gegen Olympique Lyon 0-2 verloren. Bei der Rückkehr von Mala Groß nach ihrer Krebsdiagnose und Wolfsburg gegen Barcelona sogar 1-4. Also ja, ein Weiterkommen wäre da schon eher ein Wunder. Im Hinspiel zwischen Real und Arsenal, da hat Real 2-0 gewonnen. Da hat vor allen Dingen der unterirdische Rasen für Aufsehen gesorgt und Melanie Leupolz, die sich das Kreuzband gerissen hat. Mal wieder ein Kreuzbandriss. Das ist echt super, super bitter. Da hat es wieder ein paar gegeben. Das Hinspiel zwischen City und Chelsea hat City mit 2-0 gewonnen. Anders als in der Liga allerdings, da hat nämlich Chelsea gewonnen. Ihr wisst es, wer die letzte Folge gehört hat, die absolvieren gerade irgendwie 4 Spiele hintereinander weg gegeneinander. Der DFB-Kader für die Länderspiele gegen Schottland ist veröffentlicht worden. Das sind Nations League-Spiele, die da anstehen, am Freitag, den 4. April in Dundee. 20.35 Uhr überträgt das ZDF und am Dienstag, den 8. April in Wolfsburg, 17.45 Uhr ist Anstoß ARD und Kika übertragen. Kika überträgt, weil sie damit irgendwie ja eine neue Zielgruppe auch nochmal ranziehen wollen, also nochmal die Jüngeren ein bisschen mehr adressieren wollen, finde ich irgendwie eine ganz sweete Aktion. Die wichtigsten Veränderungen in Christian Wücks Kader sind dabei auf jeden Fall Franziska Kett vom FC Bayern, die nominiert worden ist, die ihr Debüt gibt. Also die das erste Mal nominiert ist, war relativ lange verletzt gewesen, kommt jetzt so langsam zurück, hat 3-mal in der Bundesliga jetzt zuletzt gespielt, 2-mal im DFB-Pokal, aber wenige Minuten gesammelt. Das hat einige überrascht, einige von euch vor allen Dingen auch sehr überrascht. Mich auch, bin ich ganz ehrlich, aber der Bundestrainer sieht da offensichtlich Bedarf, nochmal was Neues auszuprobieren, was ich auch ganz interessant finde, weil er eigentlich gesagt hat, dass er gerne schon weiter wäre, mehr Konstanz auch hätte und da noch mal ein bisschen was durcheinander wirbelt. Kann natürlich sein, dass es eben deswegen ist, weil er sich da mehr Konstanz gewünscht hätte und eben denkt, ey, ja gut, wenn das halt noch nicht so ist, dann probieren wir halt einfach noch mal was Neues. Bin ich sehr gespannt, wie das dann aussehen wird. Ich finde es auch krass, dass er da so deutlich gesprochen hat drüber. Nun denn, es gibt 4 Rückkehrerinnen auf jeden Fall. Paulina Krumbiegel von Juventus Turin, die war zuletzt dabei im November 23. Sidney Lohmann kommt auch zurück von den Bayern, zuletzt im Oktober 24 nominiert gewesen, da aber verletzt abgereist. Cora Sigal und Raffaela Borggräfe vom SC Freiburg sind auch mit dabei. Und wir haben jetzt endlich die fixe Nummer 1 im Tor. Ann-Kathrin Berger ist es. Rebecca Knack und Kathi Henrich fehlen verletzt. Ein paar andere Spielerinnen sind auch nicht mit dabei, was euch sehr, sehr traurig gemacht hat offensichtlich. Feli Rauch und Pia Wolter zum Beispiel. Aber ich finde ehrlich gesagt, also die sind auf Abruf, 12 Spielerinnen insgesamt sind es, die da auf Abruf sind. Aber ich finde insgesamt eben, dass solche Spielerinnen fehlen und wir trotzdem noch so einen krassen Kader haben, das zeugt einfach davon, wie viele irre gute Spielerinnen wir mit dabei haben. Eine weitere, die nicht mit dabei ist, ist Lina Magul. Sie hat ihre DFB-Karriere beendet. 30 Jahre ist sie alt, hat 77 Länderspiele absolviert, ihr Debüt 2015 gegeben. 2022 ist sie Vize-Europameisterin geworden und hat sich jetzt nach reiflicher Überlegung, wie sie gesagt hat, entschlossen, diesen Schritt zu gehen. Es fällt ihr wohl unglaublich schwer, weil, Zitat, es ein Abschied ist von einem Kapitel, das mein Leben in so vieler Hinsicht geprägt hat. Lina Magul spielt seit 2024 bei Inter Mailand und hat jetzt eben ihre Karriere beendet. Caro Simon verlängert beim FC Bayern München. Seit 2019 ist sie bei den Bayern und hat jetzt bis 2026 nochmal unterschrieben. 131 Einsätze, 18 Tore, 38 Vorlagen. Dazu Meisterschaften in den Jahren 2021, 2023 und 2024. Sie ist jetzt auch schon tatsächlich 32 Jahre alt, was mich ziemlich überrascht hat, ehrlich gesagt. Auf mich wirkt sie immer sehr, sehr viel jünger. Hat aber gesagt, hier fühle ich mich richtig, also bleibt beim FC Bayern. Genauso wie Clara Bühl und Alara, ja auch schon, die haben ja auch schon mit den Bayern verlängert. Plus Barbara Dunst wechselt zum FC Bayern München. Von der Eintracht aus Frankfurt geht's nun also nach München. Zuletzt ist sie 2-mal Österreichs Fußballerin des Jahres gewesen. Beerbt also da Julia Hickelsberger. Derzeit ist sie verletzt mit dem Kreuzbandriss. Auch hier also der Kreuzbandriss. 27 Jahre ist sie alt, ist 6 Jahre bei Frankfurt gewesen. 147 Pflichtspiele auf dem Buckel. Nein, sie hat keinen Buckel, aber ihr wisst, was ich meine. In den Büchern 25 Tore dabei geschossen und hat jetzt einen Vertrag bei den Bayern bis 2028. Emilie Brakstad verlässt Leverkusen. Sie wechselt zu Hammarby nach Schweden, hat da einen Vertrag bis 2027. Die 23-jährige norwegische Innenverteidigerin war erst von Bayern ausgeliehen worden und dann im Sommer jetzt gerade erst fest verpflichtet. Hat dann allerdings nur einen Einsatz über 90 Minuten gehabt und insgesamt relativ viele Einsätze, aber eben nur einen über diese 90 Minuten insgesamt, also recht wenig Spielzeit, wechselt jetzt nach Schweden. Die U17-Juniorinnen des DFB verpassen die Europameisterschaft. Vom 4. bis 17. Mai findet die da auf den Färöerinseln statt. Im letzten Spiel der Quali, der zweiten Quali-Runde gegen Österreich, hat es 0-0 gegeben und damit steht das DFB-Team eben auf Platz 3 in der Gruppe hinter Österreich und Dänemark und das bedeutet eben das aus, weil nur die Gruppensiegerinnen weiterkommen.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Erstmal ja jetzt unter der Woche die Champions League Viertelfinal-Rückspiele. Wenn ihr diese Folge hört, dann läuft wahrscheinlich gerade schon Lyon gegen Bayern oder es ist schon längst durch. 18:45 am Mittwoch ist da Anstoß, danach dann um 21 Uhr Arsenal gegen Real. Am Donnerstag spielen dann Barcelona gegen Wolfsburg um 18:45 und Chelsea gegen City um 21 Uhr. Und am Wochenende steht dann wieder Bundesliga auf dem Plan. 18. Spieltag, am Freitagabend haben wir Köln gegen Jena. Absolutes Kellerduell, das wird richtig wild. Die beiden trennen 3 Punkte. Also Jena könnte, wenn sie 3-0 gewinnen zum Beispiel oder eben mit 3 Toren Unterschied, könnten sie an Köln vorbeiziehen. Das wollen sie natürlich nicht. Wenn Köln gewinnt, dann ist da auf jeden Fall für Jena kein weiterer Schritt mehr nach oben, würde ich sagen. Also wird es sehr, sehr viel brauchen. Ansonsten geht es dann eben nur noch darum, möglichst nicht auf den 12. Platz abzufallen. Am Samstag spielt eben Jena 12. Platz, Turbine gegen Hoffenheim. Und aber auch Werder gegen die Eintracht aus Frankfurt. Mal gucken, wie platt Werder nach der Feierei vom Wochenende ist. Ob es wieder 0-6 geben wird, was es jetzt zuletzt gegen Leverkusen gegeben hat. Oder ob das eine engere Partie wird. Für Frankfurt ist es super wichtig, dieses Spiel. Weil ja, das der letzte Spieltag vor dem Spiel gegen die Bayern ist, der auch so super wichtig ist. Also Frankfurt darf keine Punkte lassen und ja, muss auch so ein bisschen auf den Sonntag schauen, denn am Sonntag spielen zum Beispiel unter anderem die Leverkusenerinnen in München, also gegen die Bayern. Und da muss man ja so ein bisschen hoffen fast, oder ja, sollte man hofft sowieso auf alles, wo die Bayern Punkte lassen könnten. Problem ist dabei allerdings, dass wenn Leverkusen gewinnt, sie ja auch weiter aufschließen zu Frankfurt. Und wenn Leverkusen gewinnt und Frankfurt verliert, dann zieht Leverkusen sogar an Frankfurt vorbei. Also ja, interessante Geschichte da. Außerdem haben wir am Sonntag Leipzig gegen Freiburg und Wolfsburg gegen Essen. Und jawohl, es sind 3 Spiele, weil wir am Montagabend kein Spiel haben, weil das Länderspielfenster schon wieder aufgeht. Und da reisen ja die Spielerinnen dann ziemlich zügig zu ihren Nationalteams. Es fühlt sich irgendwie alles schon so richtig nach Crunchtime an. Ich meine, wir haben ja auch nur noch 5 Spieltage vor der Nase. Also, knappe Kiste. Und damit entlasse ich euch aus dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Interview mit Julia Hickelsberger und auch der Rest der Folge. Lasst doch gerne Feedback da, wo auch immer, bei Instagram, bei eurer Podcast-App der Wahl. Freuen wir uns immer sehr, wenn ihr da Bewertungen auch hinterlasst. Und genau, Feedback hat's gegeben zur Folge von Markus Högner, sehr nices Feedback, hat euch sehr gefallen. Ein Hörer, der auch Markus heißt, der hat geschrieben, es war super cool, hat viel Spaß gemacht, Markus Högner, super sympathisch. Und der Hörer Markus freut sich als BVB-Fan auf eine richtig tolle Zeit mit ihm. Und worauf ich mich sehr freue, ist jetzt schon die nächste Woche, die nächste Folge, denn, das verrate ich jetzt hier einfach mal schon, wir haben Laura Freigang zu Gast. Das wird richtig geil und vor allen Dingen, weil die liebe Miri dann auch wieder da ist. Für das Interview nimmt sie sich eine kurze Pause von ihrer Elternzeit, hat gesagt, bei Laura Freigang, da muss ich doch mit dabei sein. Also ja, wird super. Ihr Lieben, habt eine ganz, ganz schöne Woche. Habt einen tollen 18. Spieltag, ein schönes Wochenende. Liebe Grüße gehen raus. Mein Name ist Nina Potzel und wir hören uns.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.